Vielen Dank auch an euch zwei für das Aussuchen von den Liedern, die wirklich sehr schön und passend waren. Und ich wundere mich immer wieder, wie man mit einer Hand spielen kann, mit der anderen Hand unten die Notenblätter noch sortieren kann. Das sind tolle Gaben, die Gott dir gegeben hat. Dieses Jahr führt mich Gott durch das Leben des Propheten Elisa. Und die ihr regelmäßig kommt, wisst, dass wir jetzt schon so ein paar Predigten im Buch der zweiten Könige verbracht haben. Ich springe da immer wieder so von einem Wunder zum anderen. Und heute möchte ich die direkte Fortsetzung machen von der letzten Geschichte. Weiß die noch jemand, was war die letzte Geschichte, die wir gemacht haben? Was war das? Mit dem Öl, die wundersame Ölvermehrung. Gut, sehr gut. Und wir knüpfen da jetzt nämlich genau an. Und zwar würde ich euch auch bitten, dass ihr eine Bibel zur Hand nehmt. Es wäre gut, wenn wir eine Bibel haben, weil ich habe extra die Bibelverse heute nicht an die Wand projiziert. Es ist gut, wenn ihr einen Finger in dem Kapitel lasst. In den grünen Bibeln sind wir auf Seite 388. Könnt ihr schon mal aufschlagen im Alten Testament. 388, wir behandeln heute 2. Könige 4, 8 bis 37. 2. Könige 4, 8 bis 37. Auch heute wieder geht es um eine Frau. Und zwar diesmal nicht um eine arme, sondern diesmal um eine reiche Frau. Wir erfahren nicht, wie sie heißt. Also es wird nicht erwähnt, wie diese Frau heißt. Sie wird in der Bibel immer nur tituliert als die Frau von Schunem. Ja. Und wir wissen auch nicht, wie sie in Kontakt mit Elisa gekommen ist. Aber was wir wissen, ist, dass der Text uns sagt, dass sie bemerkt, dass Elisa ein Dach über dem Kopf braucht auf seinen Reisen durchs Land. Und sie gibt ihm dieses Dach über dem Kopf, wo er dann einkehren darf, und dort bekommt er dann Kost und Logis. Also sie sagt zu ihrem Mann, können wir nicht so ein Zimmer oben auf dem Dach ausbauen oder anbauen, ich weiß nicht, ob das Flachdach war oder wie auch immer, und dort ihm ein Zimmer einrichten, dass wenn er auf seinen Reisen unterwegs ist, dann kann er bei uns übernachten. Gesagt, getan, machen sie. Und Elisa nimmt dieses Angebot auch an, er kommt wohl regelmäßig dort vorbei. Und dann lesen wir in Vers 9, da sagt die Frau dann plötzlich zu ihrem Mann, mir ist klar geworden, dass der Mann Gottes heilig ist, der regelmäßig hier vorbeikommt. Und das fand ich ganz interessant. Wie hat sie denn bemerkt oder wie ist ihr denn klar geworden, dass dieser Elisa heilig ist? Woran erkennt man denn, wenn Leute heilig sind? Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich über meine Wirkung auf andere mir Gedanken mache, dann habe ich das Gefühl, ich bin alles andere als heilig. Ich bin wahrscheinlich eher so der flapsige Kumpeltyp, an den die Leute irgendwie einen Spruch ranhauen dürfen und irgendwie sich nicht groß überlegen müssen, was sie an den Rand sagen, weil ich wahrscheinlich genauso auch zu den anderen bin. Ja. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich scheint auch mein Heiligenschein nicht so besonders helle. Und ich würde fast denken, dass bei Elisa muss das anders gewesen sein. Ich glaube nicht, dass in Elisas Gegenwart jemand irgendeinen flapsigen Spruch bringen würde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr seid sicherlich auch schon mal in eurem Leben Christen begegnet, die sowas Heiliges ausstrahlen. Habt ihr das schon mal begegnet? Seid ihr solchen Leuten schon mal begegnet? Also ich bin schon mal solchen Leuten begegnet und ich hatte so das Gefühl, da ist viel zu viel Ehrfurcht da, als dass ich da jetzt irgendwie dumm an die Rand schwätzen würde. Und ich kann jetzt auch nicht das an konkreten Dingen festmachen, aber Menschen, die für mich so eine heilige Ausstrahlung haben, die hatten folgende Gemeinsamkeiten. Da habe ich mir mal gestern überlegt, woran man denn solche Dinge festmachen könnte. Vielleicht gibt es da für euch ganz andere Maßstäbe, aber ich habe mir mal gedacht, das sind für mich ruhige Persönlichkeiten. Keine, die so leicht ausflippen und schnell das HB-Männle machen und von 0 auf 100 sind, sondern das sind für mich ruhige Persönlichkeiten. Dann sind es für mich Menschen, die fest im Glauben stehen und im Wort Gottes verankert sind. Dann sind es für mich Menschen, die gutmütig und geduldig sind. Leute, die weise sind, die gute Ratgeber sind oder Seelsorger, wo Menschen hingehen, um sich Rat zu holen. Dann sind es Menschen, die voll Liebe sind und vergebungsbereit. Aber auch Menschen, die klare Richtlinien haben. Und ich glaube, das ist nichts, was man so künstlich sich aufsetzen kann. Wenn du heute hier rausgehst und sagst, ab heute möchte ich heilig sein und dass die Welt es sieht, ich glaube nicht, dass du das künstlich erzeugen kannst. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine falsche Frömmigkeit ist, dass man denkt, ich muss jetzt einfach nur noch frommer tun und noch heiliger daherschwätzen und nur noch Psalme von mir geben und sowas. Das kommt bei den Leuten schlecht an. Und die merken auch, was echt ist und was nicht echt ist. Aber ich will euch mal von einem Erlebnis erzählen, das ich vor kurzem in der Praxis gehört habe. Da kam ein Patient zu mir, der hat mir erzählt, dass letzte Woche ein Vertreter bei ihm gewesen ist, der den Tag zuvor in der Gärtnerei Klein in Kornwestheim gewesen ist. Und wer die Gärtnerei Klein kennt, weiß, dass das ein großer Familienbetrieb ist und dass die ganze Familie dort in dieser Gärtnerei arbeitet und die gehören auch zur Hanschen Gemeinschaft. Wer Hanschen Gemeinschaft nicht kennt, das bringt nichts, das zu googeln, das muss man mal miterleben. Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz liebe, nette Großfamilie, die dort arbeitet. Und dieser Vertreter kam wohl irgendwie zu denen hin und wollte irgendwelche geschäftlichen Dinge mit ihnen besprechen. Und dann hieß es aber, nein, die machen gerade Familienandacht, das kann man jetzt nicht unterbrechen. Der Vertreter hat die Möglichkeit, entweder draußen zu warten oder sich zu der Familie dazuzusetzen und diese Andacht mitzukriegen. Und das hat der Vertreter dann gemacht. Dann hat er sich dazugesetzt und die haben ihre Familienandacht durchgezogen und beendet. Und dann hieß es, okay, jetzt können wir wieder über Geschäftliches reden. Und das hat diesen Vertreter so beeindruckt, dass er am nächsten Tag zu dem Patienten in ein anderes Dorf nach Hohenhaslach gegangen ist und dem das erzählt hat. Und der hat es wiederum mir erzählt. Und ich höre auch immer, wenn jemand von dieser Gärtnerei bei uns auf den Anrufbeantworter spricht oder ich nehme den Hörer ab, das ist kein normales Telefonat. Also du spürst sowas Heiliges da ab, wenn du mit diesen Leuten redest. Und Markus ist dort bei den Leuten in Behandlung und der ist ganz begeistert von denen. Also es ist nicht irgendwas, was du erzeugen kannst. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wie ist denn das so bei uns? Wenn wir Hauskreis haben und das Telefon klingelt, was machen wir? Wir unterbrechen den Hauskreis und gehen ans Telefon. Wenn wir stille Zeit machen, Bibel lesen, mit Gott reden und plötzlich brummt dein Handy, was machen wir? Wir nehmen das Handy und gucken auf das Handy drauf. Wenn wir hier im Gottesdienst sitzen und wir wollen Gott begegnen und Gott möchte uns begegnen, was machen wir? Wir nehmen das Handy raus und suchen nach Ablenkung. Und ich denke mir so oft, warum machen wir das? Warum machen wir das, dass wenn Gott uns begegnen möchte, wir nach Ablenkung suchen? Warum können wir diese Geräte nicht einfach mal stecken lassen? Also mir hat das Beispiel irgendwie gezeigt, was es heißt, authentisch zu sein. Und welche Prioritäten hat Gott bei Menschen, die heilig sind? Ich würde sagen, die allerhöchste. Gott hat die allerhöchste Priorität bei diesen Menschen, dass die nicht mal ihre Familienandacht unterbrechen würden, bloß weil ein Vertreter da vor der Türe steht. Gott möchte sich mit dir verabreden, aber du wirst erkennen, dass die Ablenkung immer kommen wird, aber du entscheidest, ob Gott oder etwas anderes wichtiger ist. Das ist deine Entscheidung. Also zurück zum Text jetzt wieder. Dort heißt es ab Vers 10, dass die Frau ihrem Mann vorschlägt, ein kleines Zimmer auf dem Dach zu bauen, wo Elisa mit seinem Diener Gehasi wohnen kann, wenn er durchreist. Sie richten es ihm schön ein, mit allem Notwendigen, was man so braucht, um sich wohlzufühlen. Und das geschah dann auch so, und Elisa nahm dieses Angebot an. Haben wir schon gehört. Dann lesen wir in Vers 12, dann befahl er seinem Diener Gehasi, geh zu unserer Gastgeberin und sag ihr, du hast dir für uns so viel Mühe gemacht, können wir auch etwas für dich tun? Sollten wir vielleicht beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau, und als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab, ach, es geht mir doch gut, ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt. Wir sehen hier Elisa. Elisa war nicht irgendein rumstreunender Prophet. Ich glaube sogar, diese paar Verse zeigen, wie hoch Elisas Stellung im Volk gewesen ist. Elisa war viel im Gespräch mit Königen und mit Heerführern. Wahrscheinlich suchten sie seinen Rat für politische Entscheidungen oder wie sie das Volk führen sollten. Gott sprach ja durch die Propheten zu ihnen. Elisa hatte Einfluss bei den oberen 10.000. Und weil diese Frau sich so viel Mühe gemacht hat, wollte er sie mit irgendwas belohnen. Und das fand ich einen interessanten Gedanken. Jetzt, bevor wir über das Belohnen sprechen, ist mir aufgefallen, dass vor dem Belohnen erstmal diese Anerkennung kommt. Elisa gibt der Frau Lob und Anerkennung für all die Mühe, die sie sich gemacht hat. Und wie sieht es denn da wieder bei uns aus? Ich glaube, bin ich der einzige Ehepartner, der vielleicht zu sparsam lobt? Bin ich da der Einzige? Glaube nicht. Ich brauche keine Handzeichen von euch heute. Der nur lobt, wenn es nicht mehr anders geht. Also Erik, wenn ich dich jetzt mal persönlich fragen würde, hast du Christine gelobt, dass sie so einen Pfundskerle niedergebracht hat? Andersrum gefragt, wenn Christine jetzt da wäre, hat Christine Erik gelobt, dass er die ganze Geburt durchgehalten hat in dem Kreissaal? Ist ja für uns Männer auch eine schwere Angelegenheit, ja? Wisst ihr, ich glaube, ob das jetzt explizit unsere Liebessprache ist, hin oder her, wir leben von der Anerkennung derjenigen, die uns nahe sind. Ist so. Wir leben von der Anerkennung derjenigen, die uns nahe sind. Uns wäre geheuchelt, wenn wir sagen würden, wir brauchen das nicht. Ich brauche keine Anerkennung, ich brauche kein Lob, ich brauche keine guten Worte. Das stimmt doch gar nicht. Ich glaube, das wäre geheuchelt, wenn das nicht so wäre. Kerstin hat diese Woche ein Kleid für sich genäht, das echt aufwendig gewesen ist. Ich war ganz begeistert, wie sie sowas machen kann. Und für mich war klar, da gebe ich ihr Anerkennung dafür. Da bekommt sie Lob von mir. Aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich sie lobe, wenn daheim geputzt ist. Oder wie sie mit den Kindern das so macht. Und dass sie gut kochen kann, das weiß sie, aber ich sage sie trotzdem, weil ich sie liebe. Wenn ich den ganzen Samstag sitze und an so einer Predigt schreibe, dann tut es mir manchmal auch gut, wenn jemand sagt, hey, fand ich gut. Wenn das jemand berührt hat. Vor kurzem habe ich einen Brief bekommen, wo jemand mir geschrieben hat, wie die Predigt ihn berührt hat. Und ich habe mir gedacht, wenn sich jemand die Mühe macht, mir einen Brief zu schreiben, dann ist das viel, viel Anerkennung für mich. Und ich muss euch sagen, ob jetzt irgendwie in schriftlicher Form oder in WhatsApp-Form oder wie auch immer, obwohl Elisa ein schwer beschäftigter Mann gewesen ist, war ihm so etwas Kleines nicht klein genug. Er hätte darüber hinwegsehen können und sagen können, natürlich in der Stellung, in der ich bin, ist es ja wohl nur selbstverständlich, dass man mir ein Zimmer zur Verfügung stellt. Aber er hat die Mühe gesehen, die die Frau sich gemacht hat, und er hat ihr Anerkennung gegeben. Interessant ist es auch noch, diese kleine Art und Weise, wie Elisa es dieser Frau sagt, wenn ihr nochmal in diesen Versen lest, da heißt es nämlich, die Frau steht in der Tür und Elisa richtet es über Gehasi aus. Also irgendwie quasi so um zwei Ecken rum. Und ich vermute mal, dass im Judentum es nicht sich schickte, dass ein Mann Gottes direkt mit der Frau so Gespräche geführt hat. Und wir sehen das auch im Neuen Testament, dass Jesus das auch mal gemacht hat im Hause von Simeon, dass er im Prinzip zu Simeon spricht, aber die Frau anschaut, die ihr Fläschchen mit dem teuren Balsamöl über ihm ausgießt. Und das ist eine ganz interessante Perspektive, nämlich, dass wenn du zu einem redest, aber den anderen adressierst, dass ein richtiger Verstärker ist. Und die Frau von Schunem, die lehnte zuerst mal ab, sagte, in ihrem Volk ist sie gut eingebettet und ich werde nicht ausgegrenzt, ich brauche nichts, mir geht's gut. In Vers 14 dann merkt der Diener Gehasi dann plötzlich etwas sehr Intimes an. Er sagt dann nämlich, sie hat keinen Sohn. Und damit rührt er wahrscheinlich an der empfindlichsten Stelle ihres Lebens. Die Frau, die war reich, die Frau war verheiratet, hatte Durchsetzungsvermögen, war integriert, aber sie hatte keine Nachkommen. Vor allem keine männlichen. Und wir wissen alle, was es heißt, im Orient zu der damaligen Zeit keinen männlichen Nachkommen zu haben. Aber was sie hatte, war ein unerfüllter Wunsch, eine Hoffnung, doch noch einen Sohn zu bekommen. Ihr Mann war alt und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum sie keine Kinder bekam. Doch diese Frau, die will sich zuerst davor schützen, sich Hoffnungen zu machen, die nachher vielleicht doch sowieso nicht wahr werden. Und Elisa verspricht ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es bei dir mit unerfüllten Wünschen? Wie ist es bei dir mit Hoffnungen? Bist du auch so, dass du denkst, ich traue mir nicht zu, mir insgeheim Hoffnungen zu machen? Weißt du, dein Vater im Himmel kennt alle deine geheimen Wünsche. Dein Vater im Himmel weiß genau, was du dir für Hoffnungen machst und was du dir wünschen tust. Und er kennt uns gut genug, dass er weiß, ob sie gut für uns wären oder nicht. Und ich denke, es gibt da kein Patentrezept, wie man mit solchen Dingen umgeht. Aber manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt er nein. Und manchmal sagt er später. Ich denke, es vor seinen Thron zu bringen und sich über seine Hoffnungen mit jemandem seines Vertrauens auszutauschen, ist eine ganz wichtige Sache. Nicht wie die Frau, das einfach zu verdrängen und zu sagen, nein, ich will mir auf keinen Fall Hoffnungen machen, nachher werde ich sowieso wieder enttäuscht. In unserer Gesellschaft sehe ich immer mehr eine Entwicklung zu dem, dass man sich holt, was man will. Egal, was es kostet. Ich will etwas, dann besorge ich es mir. Ob das jetzt Kinder über eine Leihmutterschaft sind oder Homosexuelle, die sich jetzt ihren Kinderwunsch erfüllen wollen, die sich Kinder besorgen oder andere. Wer Geld hat, kann sich alles kaufen. Und da finde ich diese biblischen Beispiele besser. Gott sieht deine Not und erkennt dein Leid. Er kümmert sich darum. Er gab Sarah im hohen Alter noch ein Kind. Oder wie war es bei Rahel? Wie war es bei Hannah? Wie war es bei Elisabeth? Gott versorgt uns. Und wie viel schöner ist es, wenn du so einen Wunsch hast und der geht dann in Erfüllung. Also ich möchte Mut machen. Traue dich, Gott deine Wünsche und deine Hoffnungen zu sagen. Trau dich, ihm das zu geben, zu sagen, vor den Thron zu legen, was deine Wünsche und deine Sehnsüchte sind, wo deine Hoffnungen sind. Er weiß schon, wie damit umzugehen ist. Und nun ist es soweit. Wir lesen, dass diese Frau einen Sohn bekommt. Und die ersten Jahre des Jungen werden dann übersprungen. Und dann lesen wir ab Vers 19, wie der Junge draußen auf dem Feld bei seinem Vater ist und wahrscheinlich die Ernte reinholt. Plötzlich klagt er über starke, stechende Kopfschmerzen, dieser Junge, für die es irgendwie keine Erklärung gibt. Ein Knecht wird beauftragt, ihn zu seiner Mutter zu bringen, doch schon nach wenigen Stunden, so kann man vermuten, stirbt er vermutlich an einem Hitzeschlag. Nun, die Rolle dieses Vaters ist für mich ein bisschen zweifelhaft. Aber irgendwie scheint er nicht so viel Anteil zu haben an den Sorgen um dieses Kind. Können wir im Gegenzug dafür dann aber diese Seelenqualen dieser Mutter uns vorstellen? Können wir uns vorstellen, was in dieser Mutter passiert, genau jetzt in diesem Augenblick, wo genau das eingetreten ist, was sie eigentlich vermeiden wollte? Wie sehr muss sie enttäuscht sein? Und das Interessante ist, sie resigniert gerade nicht. Sie legt nicht die Hände in den Schoß und wird bitter. Und sie ergibt sich nicht ihrem Schmerz und sie beginnt auch nicht mit der Tatsache, sich abzufinden. Sondern was macht sie? Jetzt muss der Prophet her. Er muss es jetzt richten. Und deshalb legt sie ihr totes Kind auf das Bett, wo sonst der Prophet liegt. Und legt das tote Kind auf diesem Bett ab. Und macht sich auf den Weg. Und jetzt kommt wieder dieser Ehemann, der recht passiv erscheint. Anstatt sich nach dem Befinden des Kindes sich zu erkundigen, macht er ihr Vorwürfe, wieso sie jetzt zum Propheten gehen will. Also ob diese Ehe in bester Ordnung gewesen ist, das bezweifeln einige Ausleger. Auf alle Fälle tun diese Stellen irgendwie den Mann in ein bisschen schlechtes Licht rücken. Aber wir sehen, dass diese Frau ihrem Mann schon gar keine Antwort mehr gibt, sondern sie nimmt sich einen Diener und einen Esel und reitet los. Sie reitet zum Berg Karmel, wo Elisa und Gehase sich gerade befinden. Und Elisa sieht sie kommen und er befürchtet Schwierigkeiten. Das sieht er schon von Weitem. Und deshalb schickt er ihr Gehase entgegen, der sie fragen soll, wie es ihr geht. Und man sieht dann richtig in dem Text, sie lässt auch Gehase links liegen und geht weiter zu Elisa. Sagt nur gut, gut und tschüss und weiter. Und Dann heißt es explizit im Vers 27, dass sie sich vor ihm niederwirft und seine Füße ergreift. Und dieses Bild sagt alles. Das sagt alles, was in der Frau vorgeht. Wir müssen wissen, dass es damals gar nicht üblich war, dass im Judentum ein Mann und eine Frau sich einfach anfassen. Schon gar nicht andersrum, eine Frau einen Mann einfach anfassen. Und schon gar nicht, dass eine Frau einen Mann Gottes anfasst. Aber in ihrer Not macht sie deutlich, dass Elisa, du musst mir jetzt helfen. Und Gehasi versucht noch dazwischen zu gehen und die zwei voneinander zu trennen, aber Elisa kapiert sofort, dass diese Frau große Qualen durchmacht. Sie erzählt ihm die ganze Geschichte und Elisa reagiert dann auch. Er schickt sofort Gehasi los, dass er in das Haus gehen soll und Elisas Stab, den er immer mit sich trägt, auf das tote Kind legt. Und dieser Stab war zugleich Gehhilfe für den Propheten zum Aufstützen, aber dieser Stab hatte auch symbolische Kraft für die vorhandene Macht von Elisa. Und der Stab sollte stellvertretend für Elisa auf den Jungen gelegt werden, um ihn wieder aufzuwecken. Gesagt, getan, Gehasi läuft los und tut es, aber es passiert nichts. Der Junge bleibt tot. Elisa hat aber nicht mit dieser Entschlossenheit von dieser Mutter gerechnet. Ihr war es nicht genug, dass nur Gehasi geschickt worden ist, den Stab auf das Kind zu legen, sondern diese Mutter, die wollte unbedingt, dass Elisa persönlich geht, um sich um diese Angelegenheit zu kümmern. Und seht ihr eins, diese Mutter, die hatte solch einen Glauben, die hatte solch einen Glauben, dass sie sich von nichts davon abbringen lässt, dass der Tod das Ende ist. Sie lässt sich von nichts abbringen, nicht von ihrem Mann, sie lässt sich nicht von diesem Weg abschrecken, weder von Gehasi aufhalten, noch von Elisas Wunder auf Sparflamme, was dieser Stock ja war. Sie wollte und sie glaubte, dass nur der Mann Gottes und somit Gott durch ihn etwas ausrichten konnte. Und nun in den folgenden Versen, wo Elisa tatsächlich ihrem Drängen danach gibt und in das Haus geht, passiert etwas, das ich nicht erklären kann. Aber ich möchte es euch trotzdem erzählen. Und zwar, Elisa geht hinauf in das Zimmer. Er verriegelt die Tür hinter sich. Auch interessant, in dem Wunder davor geht die Frau auch erst in den Raum und schließt die Türe, bevor das Ölwunder beginnt. Hier genauso. Elisa geht hoch in den Raum, verriegelt die Tür hinter sich. Das Kind liegt noch immer auf dem Bett. Und bevor Elisa irgendetwas macht, betet er erst zu Gott. Und dann legt sich Elisa auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag. Seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Und dann passiert's. Nämlich nichts. Das Kind bleibt tot. Dann steht Elisa auf und läuft im Zimmer herum. Er geht runter, dann geht er wieder rauf. Wahrscheinlich ist er in inständigem Gebet die ganze Zeit. Geht wieder in das Zimmer rein, verriegelt wieder die Türe und legt sich noch einmal genau in dieser gleichen Stellung auf das Kind drauf. Mund auf Mund, Augen auf Augen, Hände auf Hände und bleibt auf dem Kind liegen. Und er bleibt so lange auf dem Kind liegen, bis plötzlich dieser Körper warm wird. Und bis plötzlich er den Herzschlag des Kindes spürt. Und bis plötzlich die Organe wieder anfangen zu arbeiten. Und in dem Moment geht Elisa runter, das Kind richtet sich auf und fängt an, 7-mal zu niesen. Naaman, der in dem Kapitel später im Jordan sich untertauchen musste, um geheilt zu werden, musste 7-mal untertauchen, um geheilt zu werden. Dieses Kind steht auf und tut 7-mal niesen. Es gibt viel Spekulation über diese Stelle. Ich habe viel gelesen über diese Totenerweckung. Es gibt viel Spekulation darüber, warum das so abläuft. Ich kann es euch nicht erklären. Aber eins ist mir klar geworden. Elisa hat es nicht aus eigener Kraft und eigener Macht hingekriegt. Hier war Gottes Macht im Spiel. Und noch etwas wurde mir deutlich. Die Mutter war wahrscheinlich die ganze Zeit draußen und hat ebenfalls gebetet. Dieser ganze Kampf war enorm und viele von uns hätten wahrscheinlich schon viel früher kapituliert. Gott hat diese Frau zu einer wahren Kämpferin gemacht. Sie hat gegen ihr Schicksal, ihren Mann und alles, was sich ihr in den Weg gestellt hat, hat sie angekämpft. Und wo Elisa dann im Raum war, hat sie geistlich im Gebet draußen weitergekämpft. Solche Frauen und solche Männer brauchen wir. Solche Frauen und solche Männer brauchen wir. Vor kurzem gab es doch dieses junge Pärchen, kam doch in den Medien, die ihr Neugeborenes nach USA fliegen lassen wollten, weil sie gehofft haben, dass es dort irgendwie eine Therapie gibt, dass es da irgendwie von den Geräten abgeschlossen werden kann oder wie auch immer. Und sie sind doch vor Gericht, vor die höchste Instanz gegangen und haben dann irgendwann einmal kapituliert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Sie sind an die höchste Instanz gegangen, weil die Krankenhäuser das Kind nicht ziehen lassen wollten. Und sie sind irgendwann mal eingeknickt und sind kapituliert. Oder erinnert ihr euch noch an die Eltern der kleinen Maddie, die in Portugal entführt worden ist, vor einigen Jahren? Sie haben bis heute nicht aufgegeben, nach ihrer verschwundenen Tochter zu suchen, obwohl sie selber schon unter Verdacht standen, die Entführer zu sein. Wisst ihr, ich glaube, Gott stellt uns im Leben immer wieder in Situationen, wo er uns lehrt zu kämpfen. Er bringt uns in Situationen im Leben, wo wir anfangen müssen zu kämpfen. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, dann können ja Mütter zu wahren Löwinnen werden und heranwachsen. Und ich habe es auch bei meiner Frau bemerkt, durch die Krise mit Finlay in den letzten Monaten ist sie meines Erachtens herangereift und herangewachsen. Aber ich will es nicht bloß auf Situationen mit Kindern beziehen. Es gibt tausende von Situationen, in die Gott uns hineinstellt. Und dann heißt es, reife heran, wachse und kämpfe und ich werde bei dir sein. In 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, in deiner Schwachheit bin ich stark. Und das klingt jetzt zuerst paradox, aber da ist es, wo Gott dich haben möchte. Wenn du aus deiner Kraft aufhörst zu kämpfen, wird er in seiner Kraft in dir mächtig werden. Warst du schon mal auf dem Schlachtfeld mit Gott? Warst du schon mal auf so einem Schlachtfeld, wo du mit Gott kämpfen musstest? Wenn du siehst, dass eine Tür nach der anderen zugeht und du wie in einer Sackgasse mit dem Rücken zur Wand stehst und du aber nicht aufgibst, weil Gott dir beisteht. Er ist deine Kraft, er gibt dir wieder Mut, er baut dich wieder auf. Und das kann bei Krankheiten geschehen, das kann in deiner Ehe passieren, das kann mit deinen Kindern passieren oder an deinem Arbeitsplatz oder mit deinen Nachbarn, wo auch immer, irgendwo auf dieser Welt. Gott gibt uns diese Geschichten in der Bibel, damit wir ermutigt werden, wenn wir ganz unten sind. Wenn wir aufschlagen. Und diese Wunder, die wir da lesen, die sollen uns vor Augen stellen, es gibt nichts. Und der Tod ist nicht das Ende. Aber auch gar nichts, was unserem Gott zu groß ist. Und wenn du dich gerade in so einem Tal in deinem Leben befindest, dann nimm die Bibel und lies mal 2. Könige. Lies mal diese ganzen Wunder, die du da lesen kannst. Und begreife, dass Gott auch noch heute in deinem Leben eingreifen will. Und er kann alles und es gilt heute genauso wie damals. Willst du das glauben? Das glauben wir, dann lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr, wie wertvoll ist dein Wort? Und wie wertvoll ist es, wenn du uns begegnest? Und bitte entschuldige jedes Mal, wenn wir uns ablenken lassen. Entschuldige jedes Mal, wenn wir etwas anderes als wichtiger ansehen, als mit dir Zeit zu verbringen und dir zu begegnen. Und trotzdem danke ich dir für diese Geschichten in der Bibel, wo du uns zeigst, dass nichts, aber auch gar nichts dir zu groß ist. Herr, du siehst unsere Lebenssituation und du siehst, wo wir uns im Moment befinden und was uns Kummer und Leid macht. Und so wie diese Frau, führst du uns in Situationen im Leben, wo du kämpfen möchtest mit uns. Zeigen willst, dass wir heranreifen und heranwachsen sollen. Ich möchte dir Danke sagen für das Angebot und ich möchte es annehmen. Und ich bitte, hilf du uns, Herr. Hilf du uns zu erleben, wie du in unserem Leben kämpfst für uns. Herr, ich gebe dir diese Gemeinde jetzt hin in diese Zeit der Urlaubsphase, wo auch vieles wieder passieren kann. Halte du deine Hand über uns. All die Wege, die wir gehen, behüte du uns. Und bring uns wieder zusammen hier. Danke für das alles, was wir in Liebe erkennen können und sehen können, was du für uns tust. Amen.